Schön, euch wieder zu sprechen. Ich glaube, das letzte Mal ist ungefähr ein Jahr her. We Will Collate. Lukas Streich und Jasmina de Boer. Ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Beim zweiten Mal. Genau, ihr habt nochmal eine EP rausgebracht am 21. Mai. Phasiac. Und davor gab es die EP, war auch eine EP, ne, davor, worüber wir gesprochen hatten. Mein erster Gedanke, dachte ich, oh krass, so schnell und auch nochmal eine EP. Dachte ich, ja, warum wartet ihr nicht mal ein bisschen und macht dann mal ein ganzes Album? Also warum immer diese EPs so kurz nacheinander?
Ja, tatsächlich war das mal ein Album und hat sich dann auf diese beiden EPs aufgeteilt. Vor allem, weil es dann irgendwie losging, dass man keine Konzerte spielen konnte und dann hatten wir irgendwie Angst, wenn wir jetzt ein Album rausbringen und dann ist alles raus und dann können wir keine Konzerte spielen, das ist einfach verpufft. Deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, erstmal eine EP zu machen und genau, dann war jetzt nicht absehbar, dass das vorbeigeht, deswegen haben wir jetzt noch eine zweite EP gemacht und jetzt ist das Album quasi wieder zusammen. Und auf der Vinyl ist es dann auch auf einer Vinyl. Sind beide EPs zusammen.
Genau. Okay, ja, das macht total Sinn. Und so thematisch sind die ja auch ganz, also passen die ja jeweils ineinander perfekt, aber dann auch nochmal ergänzen sich ja auch zueinander, ne?
Mhm, ja, auf jeden Fall. Also das war dann irgendwie auch nochmal ein schöner irgendwie Nebeneffekt an dem, dass wir jetzt so ein bisschen gezwungen waren, zwei EPs zu machen, dass wir auch noch was neu geschrieben haben, also was es dann da eigentlich noch gar nicht gegeben hätte, als diese Albumzeit war. Und so alles, was auf Tang schon da war, auf Aphasiac einfach nochmal so ein bisschen irgendwie konsequenter, konkreter und so ein bisschen als Folge von Tang zu sehen ist. Darum passen die auch super gut zusammen. Also da haben wir uns selber auch mega drüber gefreut, dass sich das dann so ausgegangen ist.
Aphasiac, der Titel, das kommt ja von Aphasie, oder? Also ist so eine Störung des Sprachzentrums im Gehirn.
Genau.
Genau. Eine erlernte Störung. Das war noch uns wichtig im Vergleich zu Tang, dass es eben ja, dass man noch diesen Aspekt des Erlerntens da drin hat.
Habt ihr euch viel damit dann auch beschäftigt, so in der Theorie? Weil ihr habt ja einen Faible für solche Begriffe, ne? Also mal wieder.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, womit wir uns erst viel auseinandergesetzt haben, war wie immer eben Inhaltliches und aber auch, was für ein Gefühl kommt eigentlich jetzt so darüber, was kommt für ein Gefühl in dieser ganzen EP rüber. Und da passte dieser Aspekt von eben ja eine Form von Sprachlosigkeit total gut zu. Und dann haben wir uns natürlich auch angeguckt, was ist das eigentlich, aber wir sind natürlich beide jetzt keine WissenschaftlerInnen, also wir sind nicht ganz tief eingestiegen in diese Materie.
Aber ihr meint ja mit dieser Sprachlosigkeit wahrscheinlich auch so im übertragenen Sinne eine Sprachlosigkeit, oder? Also wenn man sich die Verhältnisse anschaut zum Beispiel oder halt jetzt die Pandemie, was auch immer, also dass einem die Worte fehlen, ohne dass man jetzt diese Störung im Gehirn hat.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden also Fall. Ja, das ist auf jeden Fall immer weiter gedacht und weiter getragen. Das ist eben einmal diese konkrete Sprachproblematik geben kann, aber dann auf die EP gesehen oder dann eben auf das, was du schon gesagt hast, gesellschaftlich gesehen und auch auf so Beziehungen gesehen. Wann kommt so der Punkt, wo eigentlich es nicht mehr möglich ist, was zu sagen, weil die Worte fehlen. Also und diesen Punkt hat irgendwie Aphasiac, also wo die Worte dann so fehlen, aber doch trotzdem dann noch Dinge gesagt werden müssen oder raus müssen auf irgendeine Art.
Ja, das Cover, ich habe es nicht so ganz verstanden, ist eine Hand und die da fließt so ein bisschen was durch. Es könnte aber auch fest sein, also es könnte einerseits so gefrorenes Wasser sein, kristallblau, aber auch so oder schleimig. Also es ist irgendwie auch so ein bisschen flüssig und ich habe keine Form erkannt. Vielleicht habe ich auch nicht lange genug drauf geschaut. Also geht es da um was ganz Konkretes in dieser Hand?
Ja, jein. Also es ist schon bewusst so, dass es nicht so ganz klar ist. Wir haben es extra so geschnitten, dass es nicht mehr so einfach ist zu erkennen, was es mal war. Aber auch, also es ist so ein Gebissschutz, den man beim Kampfsport eigentlich trägt. Und dann eben in so einer schleimigen Farbe. Und genau, das ist auf Tang war auch schon ein anderer Gebissschutz. Und genau, das ist quasi jetzt wieder ein anderer weirder Ausschnitt von dieser, ja, von dieser Hand mit dem ekligen Gebiss.
Dann sollen wir noch das Rätsel aufklären, um die schleimige...
Ja. Naja, also es ist wirklich Spucke. Die wir auch nicht im Nachhinein, sondern mit Lebensmittelfarbe eingefärbt haben.
Ja, gut, aber gerade, es gibt ja jetzt auch Spucktests für Kinder und auch diese ganzen Sachen in die Nase stecken. Also ich glaube, man ist ja gerade ganz gut angefreundet mit den eigenen Körpersäften so. Aber also, genau, es sollte jetzt nicht irgendwie schockieren, oder? Oder so ein Tabu brechen oder so. Das war jetzt nicht dahinter.
Nee.
Immerhin kein Sperma. Oder sonstiges. ja, also in dieser Beschreibung vom Album, in dem Text, geht es viel ja auch um Zorn und Wut. Und das würde sich so als so roter Faden durchziehen. Ich muss sagen, ich habe es musikalisch gar nicht so stark rausgehört. Aber trotzdem, also inhaltlich ist das ja sicherlich euer Anliegen. Worauf seid ihr konkret zornig oder was macht euch wütend?
Also jetzt so gesehen auf die zwei EPs, Tang und dann hin zu Aphasiac, glaube ich, ist es total, also irgendwie, zumindest für mich, irgendwie so eine total logische Folge daraus zu sagen, okay, ich habe irgendwie eine Misskommunikation, die habe ich auf Tang gehabt und egal in welche Richtung ich mich wende und egal was ich probiere, es geht doch immer schief, weil entweder ich etwas misskommuniziere oder mein Gegenüber es misskommuniziert und daraus kommt ja auch, also in dem Moment, wo wir nicht verstanden werden oder nicht verstehen, was eine Person uns eigentlich näher bringen will, das finde ich, das dockt immer sehr an Wut. Oder wenn wir merken, oh, ich kann nicht das sagen, was ich will, ich kann das nicht ausdrücken. Und in Aphasiac ist es, glaube ich, genauso dieses Spannungsfeld zwischen einmal, ich kann nicht sagen, was ich eigentlich möchte, aber ich muss was sagen und ich bin super wütend darüber. Und das andere ist aber auch so ein bisschen so, die Wut, wohin sie eine Person führen kann und dann eben in einer, also zum Beispiel wie auf Mute, ne, in einer krassen Einsamkeit zurücklassen, so auch wie in Terms of Use. Also dass es irgendwann dazu kommt, okay, ich habe jetzt diese Wut, die kappt alle Beziehungen, die ich habe oder hat irgendwie so viel Zerstörung hinter sich gelassen, ich bin jetzt alleine, es muss jetzt hier, also die Wut ist eigentlich das wie so ein, ja, eigentlich wie so ein Werkzeug da an der Stelle oder das, was es da macht. Und die Songs auf Aphasiac sind dann so ein bisschen die Folge dessen oder genau dieser Moment, okay, ich bin zu wütend, jetzt knallt's, jetzt ist es vorbei. Und das kann ja auch ganz still und sanft irgendwie daherkommen. Das muss ja nicht immer der Stuhl geschmissen werden. Es kann ja auch einfach sein, ich hasse dich. Und ja, das kann ja auch ganz leise um die Ecke kommen.
Das klingt so ein bisschen nach Teufelskreis, ne? Also mir fehlen die Worte oder man missversteht sich, man wird wütend. Und das wiederum macht einsam. Also es ist so ein bisschen eine Negativspirale auch. Die Frage wäre jetzt auch, Wut auf einen selber oder auf die andere Person, wenn man sich missversteht?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also sowohl auf einen selbst als auch das Gegenüber bezogen, aber auch auf persönlicher Ebene oder auch auf größerer gesellschaftlicher Ebene. Das sind, glaube ich, das fanden wir halt so spannend an dem Thema, dass man da eben so viel, dass wir bei so vielen unterschiedlichen Themen gemerkt haben, dass eigentlich diese Kommunikationsprobleme und daraus entstehende Wut oder auch Verzweiflung, dass das irgendwie immer wiederkehrt in allen möglichen Bereichen.
Ich hätte jetzt aber so als Bereich eher das Private genommen. Oder kann man es noch weiterdenken? Ich meine, gerade wird ja auch ganz viel, also muss ja ganz viel erklärt und gesprochen werden, auch auf wissenschaftlicher Ebene zum Beispiel, gibt es ja auch viele Missverständnisse, ne? Und das hat wiederum negative Folgen, also so kann man es ja auch verstehen.
Ich glaube, dass, und das glaube ich auch, was Lukas auch gerade gesagt hat, das ist so spannend, weil es lässt sich halt auf viele Bereiche beziehen und wir können ja nicht funktionieren außerhalb Teil eines Systems zu sein. Und was wir auch gemerkt haben, es ist eben auch viel Sozialisation. Also was darf ich sagen, was kann ich sagen, was denke ich eigentlich, was ist richtig, was ist falsch, was sind eigentlich meine Prioritäten, warum komme ich in Konflikte, in denen ich irgendwie auf der einen Seite das erledigen muss und in der anderen Seite hänge ich irgendwie im Kapitalismus fest und komme nicht mehr auf persönlicher Ebene irgendwie dazu, mit Leuten mich auseinanderzusetzen. Also wir sind ja immer übergeordnet auch ein Teil von einem System, aus dem wir uns nicht loslösen können. Ob es jetzt ein familiäres System ist, ein Staatssystem, ein Weltsystem. Also ich glaube, es ist gar nicht so leicht, das zu trennen, zu sagen, es ist jetzt nur eine Kommunikation zwischen dir und mir. Das ist, glaube ich, total schwer, weil wir sind ja nicht losgelöste Wesen irgendwie. Ja.
Also so die Kommunikation auch mit der Gesellschaft, mit der Welt.
Mhm. Ja, voll, genau.
Und eine politische Kommunikation.
Ja, genau.
Ich habe es ja eben schon angedeutet, ich finde es jetzt so auf musikalischer Ebene, also die Stimmung, die transportiert wird, die Sounds, die Effekte, fand ich persönlich gar nicht so düster. Also es wird halt so als sehr düster beschrieben und ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Ich finde es eher also so ein bisschen entfremdet schon. Ne? Ihr habt ja ganz viele Effekte, die Stimme wird entfremdet, was ja auch gerade sehr in ist. Also eher kühl und manchmal auch verspielt, aber düster fand ich es jetzt nicht so.
Ja, finde ich eigentlich cool, das zu hören, weil das auch was ist, wo wir oft merken, dass wenn wir so dran arbeiten und wenn das für uns irgendwie so Form annimmt, dass gar nicht unbedingt sich so düster anfühlt, wir dann aber Feedback kriegen von außen, dass es super düster ist. Und genau so kommen auch diese Texte, entstehen dann auch viel durch dann der Kommunikation mit dem Label und was die darin hören und was wir von anderen Leuten hören, so dass ich das eigentlich cool finde, wenn du sagst, das ist so düster, findest du es gar nicht, weil so geht es uns, glaube ich, auch.
Mhm. Ja, man sollte vielleicht jetzt keinen fröhlichen Popsong erwarten, wenn man eure Musik hört. Also in dem Sinne wäre es natürlich jetzt düster, aber da gibt es, glaube ich, echt Schlimmeres.
Ja, ich glaube, was es halt hat, also das ist so ein bisschen das, was ich ein schönes Bild dazu auch fand, so dieses, okay, wenn man so wenn man wirklich Bottom Ground erreicht hat, oder das ist so, alles ist hinüber, das kann ja auch was total Angenehmes haben und auch was Tröstliches haben. Also diese Anspannung von vorher und es gibt irgendwie so viel Leid und so viel Wut und wenn es dann so vorbei ist und es hat alles geknallt, ich finde, das kann auch eine totale Erleichterung sein. Und ich finde, das hat auf jeden Fall die EP auch, dass es irgendwie so voll die comforting moments hat. Ja, das finde ich schon, ne? Das passt auch irgendwie so sehr dazu in dem Moment.
Red mal über ein paar einzelne Songs vielleicht. Ja, eigentlich, also über jeden Song könnte man eigentlich voll gut und voll lange reden. Wir gucken mal, wie lange wir Zeit haben, wie lange wir brauchen. Mute ist natürlich ein sehr wichtiges Lied, du hast es auch gerade schon erwähnt. Das ist auch die Single-Auskopplung. Mute heißt ja stumm, ne? Oder es gibt auch den Mute-Knopf. Und genau, da geht es halt auch ein bisschen um es ist eine toxische Beziehung, also eine Abhängigkeitsbeziehung, auch wo eine Partei oder beide wahrscheinlich verstummen. Ist ja ein häufiges Problem, sind jetzt verschiedene Bereiche. Das eine ist das Toxische, also es gibt ja auch nicht toxische Beziehungen, wo beide verstummen irgendwann und wo es halt einfach keine tolle Beziehung mehr ist, aber muss ja dann nicht gleich toxisch sein. Würdet ihr sagen, was ist ein bisschen rhetorisch, also würdet ihr sagen, dass der Mangel an Kommunikation tatsächlich die Ursache allen Übels ist in jeder Beziehung?
Also irgendwie jetzt so ganz spontan aus dem Bauch raus möchte ich sagen, ja. Also ich glaube, es gibt natürlich, und dann aber Vorsicht, Vorsicht, weil es gibt ganz viele Dinge, die lassen sich dann auch über eine Kommunikation nicht mehr regeln. Also eben, wenn wir jetzt auf diesem Pfad sind, okay, toxische Beziehungen, wenn da grundlegend was total aneinander vorbeiläuft und es gibt vielleicht eine Partei, die hat sadistische Anteile oder es passt aus anderen Gründen irgendwie da nicht mehr so gut zusammen, dann bringt auch die Kommunikation, glaube ich, in dem Moment nicht. Also ich glaube, nicht alles lässt sich daraus lösen. Aber ich würde schon so sagen, 90%, egal in was für eine Beziehung wir uns befinden, wenn die Kommunikation besser laufen würde, würden wir uns total viel ersparen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe schon den Eindruck.
Ja, glaube ich auch, dass vielleicht nicht der Ursprung allen Übels ist, aber dass es dann schnell darum geht auch. Also selbst wenn der Ursprung ein bisschen woanders liegt, dass es dann auch doch wieder schnell darum geht, wie gehen wir dann damit um und gar nicht mehr so krass um die Ausgangssache.
Mhm. Ja, wahrscheinlich ist es so, je schlechter man zusammenpasst, je mehr Konfliktpotenzial es gibt, desto mehr braucht es die Kommunikation, um damit klarzukommen. Also ich glaube, es kann schon Beziehungen geben, wo man jetzt nicht so wahnsinnig viel reden muss, weil es einfach läuft und passt und wortlos und man versteht sich einfach, man kennt sich, man versteht sich. Es ist so ein Werkzeug auch, ne? Die Kommunikation.
Ja, voll, ne? Also es kann auf jeden Fall da, das stimmt. Wenn Troubleshooting gefragt ist, dann wird es halt ganz besonders wichtig, das glaube ich auch. Und gewiss gibt es dann auch eben solche Beziehungen, die mit weniger Kommunikation auskommen. Aber auch da ist es, glaube ich, total wichtig, dann irgendwie auf eine Art eine wenig wortige Ehrlichkeit zu haben. Also ich glaube wahrscheinlich, wenn beide sehr, sehr offen mit sich und gut reflektiert sind, dann reicht ja schon eben so ein kleines, okay, ich habe an dem und dem Tag keine Zeit oder ich kann das und das nicht machen, aber das und das kann ich machen. Also irgendwie so ein gesundes Bezug zu den eigenen Grenzen und die andere Person hat das auch, dann reicht auch weniger Kommunikation wahrscheinlich, ja.
Und dann kann man ja auch die Dinge zerreden, ist ja auch nicht so schön. Also zu viel Kommunikation gibt es ja auch. Und ich habe mich gefragt, warum die Menschen nicht mehr miteinander reden. Und ich würde mich da auch gar nicht ausnehmen. Also ich glaube, ich habe da auch durchaus so Tendenzen, dann eher mal zu wenig als zu viel zu sagen und gerade in Beziehungen. Und ich glaube, das Ding ist so ein bisschen, man gibt sich ja auch preis. Also in dem Moment, wo ich spreche, zeige ich mich und zeige auch meine Gefühle oder meine wunden Punkte, die wiederum dann gezielt angegriffen werden können. Oder umgekehrt greife ich in dem Moment auch andere vielleicht an, was ich nicht möchte. Also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Grund der Sprachlosigkeit. Was habt ihr da für Erfahrungen?
Ja, ich glaube, es hat schon auf jeden Fall was zu tun mit auf jeden Fall preisgeben, ne, oder sich zu zeigen. Und ich glaube, das ist aber auch was, je nachdem, wie wir so sozialisiert sind oder wie das vielleicht so in der Peer Group ist, in der wir aufgewachsen sind, glaube ich, ist dieses ehrlich etwas von sich zeigen, was oft total negativ belegt ist. Also, das ist eher, also, weiß nicht, wenn ich jetzt so an Schulsystem denke oder so, da ist es ja schon am erster Klasse irgendwie gar nicht so gewünscht zu sagen, na, ich habe jetzt aber keine Lust. Ich möchte hier nicht sein. Ich möchte gerne aufstehen. Ich möchte das hier nicht lernen. Ich möchte was anderes machen. Und wir kriegen auf eine Art ja, was ja auch irgendwie manchmal ganz cool sein kann, diesen Bedürfnisaufschub gelehrt, ne, und bewegen uns in so bestimmten Bahnen. Und je nachdem, wie das dann auch zu Hause aufgefangen wird, so entwickeln wir uns dann ja auch. Und ich glaube, dieser Blick auf sich selber, der dann so sagt, boah, ich darf mein Innerstes nicht preisgeben, weil das ist so ganz, ganz schlimm. Und wenn das jemand sieht, dann ist wirklich alles vorbei. Aus so einer Angst eben vor Abwertung oder aus so einer Angst eben nicht mehr dazuzugehören, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, was ja auch sein kann eben, also wenn ich jetzt wieder so ans kapitalistische System denke, zu sagen, ich brauche eine Pause, ich kann so viel nicht arbeiten, ich kann das hier alles nicht schaffen, das ist was irgendwie interessanterweise weniger positiv aufgenommen wird, als zu sagen, ich habe einen Burnout, weil ich habe mich kaputt gearbeitet. Also ich glaube, es ist so ein bisschen so diese Bewertung von dem, was wir in uns fühlen und sehen, die es dann schwierig macht, wirklich zu sagen, was wir wollen und was wir denken.
In dem Song Mute gibt es diese eine Zeile, I will leave you if you love me. Und das ist erstmal paradox, weil man denkt, wenn man geliebt wird, dann will man doch gerne zusammenbleiben. Bezieht sich das auf eben auf diese toxische Beziehung, also dass die Liebe der anderen Person schädlich ist?
Ich habe so ein bisschen auf alles, was so mit riesigen Anführungszeichen bindungsgestörte Problematik ist, egal in welcher Form. Und dann kommt danach ja der Satz, also es gibt eben dieses I will leave you if you love me und dann kommt I will love you if you leave me. Und das ist ja eigentlich genau das, was du auch gerade schon gesagt hast. Ich habe Angst, dir was von mir zu zeigen. Aber ich möchte dich gerne bei mir haben. Und in dem Moment, wo du beschließt, jetzt gehst du weg, du willst nichts mehr mit mir zu tun haben, wir können nicht mehr befreundet sein, da merke ich auf einmal, oh nein, ich will dich zurückhaben. Dann kommst du wieder zurück und sagst, ja, ey, okay, wir zeigen uns ein bisschen was voneinander. Und in dem Moment wird es mir dann aber zu heikel und ich sage, naja, dann nehme ich mal lieber wieder Abstand. Und das ist ja so eine total blöde Dynamik, die eben in bindungsproblematischen Beziehungsmustern aufkommen kann. Also genau dieses Gefühl von, ich will immer das, was ich nicht habe, sozusagen.
Ja, gerade diese Zeile, haben wir gestern auch noch drüber geredet, ist so spannend, weil es gibt zwei Remixe zu dem Song. Einer davon ist schon veröffentlicht und der andere kommt noch raus. Und in beiden Remixen wurde auch genau dieser Schnipsel verarbeitet. Und es ist so gegensätzlich, wie es nur sein könnte von dem, wie es aufgefasst wird. Und ja, haben wir ja nochmal gemerkt, wie viel in dieser Zeile drinsteckt und wie unterschiedlich das auch gehört werden kann. super spannend. Also hoffentlich kommt bald der zweite Remix raus, dann kann man auch alle drei Versionen dieser Zeile hören.
Wie würdet ihr denn Terms of Use übersetzen, ein anderes Lied von euch?
Also Terms of Use ist ja tatsächlich das, was immer, also die so die AGBs, ne, sind das ja eigentlich, die wir immer so nicht lesen und wegklicken.
Aber alle akzeptieren.
Was aber eigentlich sehr wichtig sein kann.
Genau, was sehr wichtig sein kann. Und der Text ist auch angelehnt eben an so die klassischen AGBs, so die ersten Zeilen der AGBs und diesen Absatz, wenn, also gegen welche Regeln verstoßen wird und wann eben der Vertrag nichtig wird. Und das hatte den, also es hatte einen riesigen Reiz für uns, weil das so der, also ich glaube, ja, ich will mich nicht, vielleicht schreiben wir noch was anderes, aber das ist der schönste und wahrste Breakup-Song, habe ich das Gefühl, den wir jemals schreiben werden. Also so, weil es
gleichzeitig der technischste irgendwie. Also so, diese Ambivalenz ist irgendwie, fanden wir super spannend.
Ja, weil es hat so was ganz, ja, was ganz Ausgekoppeltes und was ganz Entkoppeltes. Aber das ist es ja eigentlich. Das ist ja eigentlich ein Breakup, ob das jetzt in einer Liebesbeziehung ist, ob das in einer freundschaftlichen Beziehung ist oder. Eigentlich ist das ja zugrunde, ey, du hast hier meine Grenzen überschritten und jetzt möchte ich nichts mehr mit dir zu tun haben, weil das geht nicht. Du hast hier die AGBs nicht beachtet. Der Vertrag ist aufgelöst. Und das fanden wir irgendwie einen total schönen Gegensatz zu was krass emotional Belastendes zu nehmen und das aber in so eine Form zu packen, die es dann wieder ganz einfach macht auf eine Art und sehr technisch.
Aber diese AGBs, darüber spricht man ja vorher leider auch nicht so richtig, ne? Wenn man die Beziehung eingeht oder sich verliebt. Die stehen auch nirgendwo auf einem kleinen Zettel. So.
Die findet man wahrscheinlich so nach und nach raus. Und wenn man aufmerksam ist, dann kennt man sie irgendwann.
Die ganzen kleinen roten Linien, wo man nicht drüber geht.
Da sind wir dann wieder bei der Kommunikation. Wenn das dann funktioniert und die andere Person kann das auch akzeptieren und die Grenzen werden gut gesagt und die andere Person beschließt, dann, da gehe ich nicht mehr drüber, dann kommt es ja auch nicht zur Nichtigkeit des Vertrages. Dann kann es ja auch so weitergehen, ne? Genau.
Ja, ich meine, bei der Ehe zum Beispiel, Eheschließung, hat man ja einen Vertrag und da gab es ja dann schon auch so Ideen, dass man die vielleicht, dass die automatisch nach einer bestimmten Zeit ausläuft und man immer wieder neu gucken muss, so stimmt das alles noch hier und ja, sind die AGBs noch erfüllt? Aber das ist ja in einer Beziehung nicht so, dass die automatisch ausläuft. Also man muss ja im schlimmsten Fall sehr hart kämpfen, um es auch zu beenden.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen finde ich auch, also ich finde es halt noch mal weniger eben in freundschaftlichen Beziehungen, die ja irgendwie auch noch mal eine ganz andere Dynamik haben. Und ich finde, da ist es oft noch mal auf eine Art schwieriger, darüber zu reden, was kann ich mir vorstellen, was kann ich mir nicht vorstellen. Das ist halt auch noch mal so ganz, ganz spannend, ne? Oder auch, was ist eigentlich so ein Breakup in einer freundschaftlichen Beziehung? Das ist ja meistens, okay, ich ghoste jetzt die andere Person. Oder es läuft so aus. Das ist schon, also es ist ein total spannendes Thema, zu gucken, wo sind eigentlich die AGBs in Beziehungen.
Ja, das stimmt. Freundschaft und Liebe ist echt ein krasser Unterschied. Also auch die Erwartungshaltung, habe ich das Gefühl, ist halt in einer Liebesbeziehung so dermaßen viel höher. Und ja, in einer Freundschaft, man meldet sich mal 3 Wochen nicht, naja, auch nicht so schlimm. Also ist vielleicht auch nicht schön, aber ist jetzt nicht so dieses, ja, aber die Trennung ist ja dann doch geglückt, ne, bei Terms of Use. Und es klingt aber auch eher so wie so ein, also sei das so ein Befreiungsschlag gewesen, also aus dieser toxischen und abhängigen Beziehung da endlich rauszukommen.
Mhm. Ich glaube, das ist auch generell so, Aphasiac ist so dieses, also so der Soundtrack, um alles irgendwie hinter sich zu lassen und zu beenden. Der Job ist gekündigt, man hat alle aus der Freundesliste entfernt, die einer Person nicht mehr gut getan haben. Liebesbeziehungen wurden gekappt und dann ist der Komfort von Aphasiac da. Also ich finde auch Terms of Use hat was total was total Heilsames und was Schönes. Also, ja.
Hat das was mit dem Lockdown zu tun, diese Zäsur, diese angedeutete? Dass man auch mal drüber nachdenkt, was will man eigentlich?
Jein. Also, wir haben, irgendwie hat das sich so zusammen, also wir haben noch Songs geschrieben schon im Lockdown oder zu Ende eigentlich nicht richtig geschrieben. Weiß ich gerade gar nicht mehr.
Doch, so ein bisschen. Doch, da war schon Doktor. Im Sommer haben wir doch Terms of Use und...
War das schon?
Da war schon Lockdown. Es ist schon so lange Lockdown,
okay,
ne?
Okay, krass.
Oh, wei.
Ja, also das spielt ja bestimmt auch mit rein. Und auch dieser Aspekt, dass sich viel dann auf so die digitale Welt verschoben hat, glaube ich auch, dass diese technischen Sachen da irgendwie herkommen. Trotzdem waren auch schon Songs vorher da und das Konzept stand vorher. Also es ist, glaube ich, so... Es hat sich dann nochmal, naja, am Anfang war es halt ein Album und dann jetzt sind es zwei EPs, aber irgendwie hat sich die zweite EP dann trotzdem nochmal in eine eigene Richtung entwickelt.
Mhm.
Die, wenn das ein Album geworden wäre zu dem Zeitpunkt, wo die erste EP rausgekommen wäre, glaube ich, nochmal anders gewirkt hätte, auch die Songs im Zusammenhang.
Ja.
Ja, ganz zum Schluss vielleicht dann noch das letzte Lied. Thigmotropism, habe ich es richtig ausgesprochen, auf Englisch zumindest. Es macht so Spaß, dann immer zu googeln, was das alles bedeutet. Also über Monoatomic haben wir jetzt gar nicht gesprochen, das ist was ganz Abgefahrenes, aber genau, dieses Thigmotropism. Ja, ich würde es jetzt übersetzen, also oder auf, poetisch übersetzen, ein bisschen an den Dingen wachsen auch oder sich aneinander, miteinander vielleicht wachsen, so auf die Beziehung bezogen. Und das ist ja so ein Phänomen auch aus der, Flora. Also aus der Pflanzenwelt, dass aufgrund eines Berührungsreizes die Pflanze dann so mitwächst. Also ganz typisch sind so Rankenpflanzen, die sich um so eine so Bohnenstange rumranken und so, ne? Das ist ja das, dass die quasi da reagieren.
Ja, und es gibt halt auch noch, also ja, genau, dieses Reagieren. Es gibt einmal eben das zum Licht geführte Thigmotropism. Das ist eben, wenn du da so ein Objekt reinpackst und die Pflanze wächst daran entlang. Und dann gibt es eben noch den Fall, wo die Pflanzen nicht da lang wachsen können, wo sie eigentlich lang wachsen wollen. Also weil irgendwie, weiß ich nicht, es ist Zement im Boden, es hat jemand ein Haus dahin gepackt. Und dann fangen eben die Pflanzen an, eigentlich ihrer Wachstumsrichtung atypisch entgegengesetzt zu wachsen. Also dann gibt es so Bäume, ne? Da gibt es so einen coolen Wald in Polen, den Gryfino, glaube ich, auf Deutsch Gryfino-Wald. Da sind lauter Bäume, die gehen immer so in rechten Winkeln nach oben. Also die haben einen rechten Winkel und dann wachsen sie nach oben. Und das haben wir uns gedacht, passt wunderbar eigentlich auf das, was passiert, wenn irgendwie in Entziehungen, in Entwicklungen viele Einschläge passieren. Also dass dann wir uns entwickeln, aber nicht geradeaus, die Lebenswege nicht geradeaus verlaufen, sondern es so ein bisschen krumm und schief sich darum herum entwickelt. Und das fanden wir auch wieder einen total interessanten und guten Aspekt, also was wir ganz spannend fanden, weil eigentlich, glaube ich, sind wir beide immer mehr fasziniert von so Lebenswegen, die nicht so straight gehen. Also wenn wir auch uns Geschichten angucken oder anhören, dass es genau das ist, was wir spannend finden. Ja, genau.
Das heißt, es ist so eine Ausweichbewegung, aber trotzdem eine Bewegung immerhin. Also man bahnt sich so seinen Weg quasi, ne?
Mhm.
Genau.
Ja.
Die widrigen Umstände. Und ich meine, so ein Baum unterm Zement kann den ja auch durchaus irgendwann mal sprengen. Also die Wurzel hat ja auch Kraft.
Ja,
kann den Zement aufsprengen. Das ist dann wiederum so eine Befreiung. Okay, weil sonst hätte ich jetzt die Befürchtung gehabt, also bei dieser Ranke hätte ich so ein bisschen gedacht, oh Gott, doch wieder eine toxische Beziehung vielleicht oder so eine krasse Abhängigkeitsbeziehung, wenn man sich so ineinander verschlingt, ist ja vielleicht auch nicht so toll. Aber das mit dieser Ausweich und rechteckig, das gefällt mir jetzt ein bisschen besser.
Ja, wie wir es manchmal so gesagt haben, auch glaube in den Songansagen auf den Konzerten haben wir immer gesagt, das ist eine Hymne auf die Dysfunktionalität. Und das ist es eigentlich. Und das ist irgendwie, das passt eigentlich total gut auf ganz viele We Will Collide Songs und ganz viel, was wir machen. Weil ja, Dysfunktionalität ist nicht immer was Schlechtes und manchmal ist es was Schlechtes, aber es hat auf jeden Fall immer einen Raum verdient und hat auch einen Raum in der Musik verdient.
Wann kommt denn die nächste EP?
Ja, mal gucken. Bewusst wollen wir jetzt mal nicht direkt wieder planen, sondern mal kurz das so ein bisschen sacken lassen und dann irgendwie daraus schreiben, aus dem Gefühl. Also bewusst, keine Ahnung.
Ganz bewusst, keine Ahnung. Ja, im September wollten wir schreiben, ne? Das war so die Idee. Im September wollen wir mal ein bisschen anfangen zu schreiben. Genau.
Okay, und davor hoffentlich ein bisschen spielen, oder?
Ja.
Das wäre so schön, ja.
Wir sind jetzt bereit.
Ja.
ich meine, viele Bands haben ja schon Tourpläne gemacht ab Herbst. Kann man ja auch mit, könnte man ja mit rechnen. Habt ihr das auch angedacht?
Wir haben den nächsten Termin, ich weiß nicht, ob der schon so richtig spruchreif ist. Nee, nächstes Jahr im Mai. Und ja, wir haben gemerkt, dass es für uns auch gar nicht so einfach ist, jetzt so zu planen, weil wir das Booking noch selber machen und gemerkt haben, wenn wir jetzt da super viel Energie reinstecken, für Herbst was zu buchen und dann wird es wieder verschoben, das ist irgendwie super mühselig. Deswegen warten wir jetzt so ein bisschen ab noch, nehmen erstmal mit, was kommt, und so eine richtige Tour gibt es dann auf jeden Fall nächstes Jahr.
Genau.
Okay, und ab September schreibt ihr ja wieder, ne? Dann.
Genau.
Okay, ja, Lukas und Jasmina, vielen, vielen Dank.
Ja, danke fürs Dahaben.